Die meisten haben eben schon eine Zeit lang gestanden. Jetzt bitte ich nochmal zu einem kleinen Aufstand. Und zwar verbunden mit einer kleinen Aktion, nämlich, dass ihr euch gegenseitig zusagt, mit dir will Gott weiterbauen. Also steht mal auf und könnt das dann eurem rechten, linken Nachbarn zusagen, mit dir will Gott weiterbauen. Ja, da kommt was auf euch zu. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Zusage, dieser Wunsch für jeden von uns auch in Erfüllung geht. Vielleicht nicht in Beziehung zu einem noch größeren Gebäude, sondern weiterbauen bedeutet ja auch Beziehungen bauen. Weiterbauen bedeutet am Glauben weiterbauen. Und Gott hat viele Möglichkeiten, sehr unterschiedlich begabte Menschen als seine Mitarbeiter zu gebrauchen, zur Ehre seines Namens und damit Menschen einfach auch weiterkommen, damit Menschen geholfen werden kann. Und ich möchte von einer biblischen Person erzählen, die auch gebaut hat und die am Ende dieses Aufbaus ganz überrascht war, dass noch etwas weiter ging, als nur Stein auf Stein gesetzt zu haben. Angetreten war er mit der Vorstellung, wir erneuern eine Mauer und das ist zeitlich begrenzt und danach gehe ich wieder zurück in meine Aufgabe, in meine Verantwortung. Aber er wird dann von Gott völlig überrascht. Es passiert etwas, was er überhaupt nicht auf dem Plan hat. Es geht um die biblische Person von Nehemia, der 150 Jahre mitbekommen hat, natürlich aus den Erzählungen seiner Eltern und Großeltern, dass die Mauer Jerusalems zerstört daliegt. Das Nordreich war zerstört worden, das Südreich ebenso. Es gab es nicht mehr. Man hatte keine gemeinsame Identifikation mehr mit dem heiligen Tempel in Jerusalem. Es gab auch Jerusalem so eigentlich in seiner ganzen Schönheit und Pracht nicht mehr. Und Nehemia ist einer, der sich abgefunden hat mit diesem Zustand. Zerstörte Verhältnisse. Man kann sich an alles gewöhnen. Er hat Karriere gemacht in Susa, Perserkönig. Der hat ihn angestellt als Mundschenk, eine sehr vertrauensvolle Position, die er da hat. Und Nehemia hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, Gott hat mein Leben reich gesegnet, Gott hat dafür gesorgt, dass ich Karriere machen konnte, dass ich ganz viel Verantwortung habe, ganz viel Bestätigung erfahren habe. Und ich kann ja auch auf diese Art und Weise meinem erwählten Volk Israel dienen. Naja, die Mauern Jerusalems sind zerstört. Damit sind auch ganz viele Hoffnungen und Verheißungen zerstört. Das hatte seine Zeit, jetzt ist es halt zu Ende. Je früher man sich damit abfindet, umso besser. Und wie gut, dass Gott sich mit zerstörten Verhältnissen nicht einfach abfindet. Wie gut, dass er eine Sehnsucht in sich trägt, dass Menschen nämlich Hoffnung, Glaube, Liebe, Aufbruch erleben können. Und dass Gott nicht aufgibt, das in Menschen hineinzupflanzen, hineinzugeben. Und wieder einmal erkundigt sich Nehemia in der Sommerresidenz des Perserkönigs in Susa, naja, wie sieht es denn aus in Jerusalem? Wie sind denn dort die Verhältnisse? Kaufleute, andere Händler, die ihm dann berichten, naja, es hat sich an diesem erbärmlichen Zustand nichts verändert, die Mauern Jerusalems sind immer noch zerstört. Man könnte fast sagen, tausendmal hat er das gehört, der Nehemia, und tausendmal ist nichts passiert. Aber jetzt hört er das ganz anders. Er hört das ganz anders. Da verhakt sich etwas bei ihm. Und dann passiert Folgendes: Als ich diese Worte hörte, Die Mauern Jerusalems liegen immer noch zerstört da. Setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Auch ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Menschen, die leiden, was machen die? Und wann leiden wir überhaupt? Ich denke, wir leiden, wenn wir einen Eindruck davon haben, wie es sein könnte, aber gegenwärtig etwas ganz anderes erleben. Wenn wir einen Eindruck davon haben, wie schön Familienleben sein könnte, aber etwas ganz anderes erleben. Wenn wir einen Eindruck, vielleicht ein Wissen sogar davon haben, wie gut das mit Arbeitskolleginnen und Kollegen sein könnte, aber gegenwärtig etwas ganz anderes erleben. Und ich denke, Menschen leiden, wenn sie sehen, welche Möglichkeiten Gott im Leben eines anderen Menschen haben könnte, der sich aber permanent verweigert, sich dafür verschließt, sich dafür nicht öffnet. Wenn wir eine Ahnung haben, wie es sein könnte, aber etwas ganz anderes erleben. Und das wird Nehemia schlagartig bewusst. Die Verheißungen Gottes für unser Volk. Müssen wir die begraben? Haben die ihre Gültigkeit verloren? Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wenn die leiden, dann haben sie die fantastische Möglichkeit, in die Stille vor Gott einzutreten, zu beten. Und genau das macht Nehemia. Und er wird ehrlich. Und ich denke, ein Grund für Neuaufbruch ist die Ehrlichkeit, ist die Authentizität, mit der wir vor Gott stehen. Und da wird Nehemia etwas ganz Entscheidendes bewusst. Nämlich, dass er sagen kann, wir als Volk haben gesündigt, auch ich und meines Vaters Haus. Eigentlich hätte er sagen können, an diesem Niedergang, an diesen zerstörten Verhältnissen habe ich nichts mit zu tun. Das waren die Großväter. Die haben nur noch formalistisch Frömmigkeit gelebt. Die sind aufgegangen in Traditionen, in Ritualen, in Gesetzen. Und irgendwann sind sie abgedriftet in Götzendienerei. Und Gott war gar nicht mehr so wichtig. Traditionell schon noch, mit Ritualen schon noch. Aber die Herzen waren doch weit weg von Gott. Und Nehemia erkennt, das trifft auch mich. Nicht nur meine Väter und Großväter, mich selbst. Er erkennt, es ist Schuld, nicht nur aktiv an etwas beteiligt gewesen zu sein, es ist auch Schuld, die Dinge, die man ändern kann, nicht zu verändern. Das Gute, was man tun kann, nicht zu tun. Und darum weint er eben auch, weil er entdeckt, ja, das ist auch mein Ding. Da bin ich mitbeteiligt. Nehemia leidet und betet. Nehemia geht dann auch sehr ehrlich mit dieser Situation um. Da begegnet er wieder mal seinem König als Berater, als Mundschenk, als Vertrauter. Und Nehemia hat aufgehört, so nach dem Motto zu leben, the show must go on. Und der König merkt, meinem Nehemia geht's gar nicht gut. Was ist los mit dir? Sonst bist du doch so cool und gut drauf. Und jetzt habe ich den Eindruck, bist du ziemlich niedergeschlagen. Und er sagt, wie kann ich denn fröhlich sein? Wie kann ich guten Mutes sein, wenn ich weiß, dass die Mauern Jerusalems immer noch und das seit 150 Jahren zerstört daliegen? Und dann sagt dieser Perserkönig, dann ändere du doch etwas daran. Ein heidnischer König muss deutlich machen, einem frommen Juden, was zu tun ist. Manchmal denke ich, passiert tatsächlich genau das, dass uns Menschen, die mit dem Glauben vielleicht nicht so viel zu tun haben, sagen müssen, was unsere Verantwortung ist, was unsere Aufgabe ist. Dass wir vielleicht manchmal gar nicht so selbst drauf kommen, weil wir sehr mit uns selbst auch beschäftigt sein können. Es hat eine Eigendynamik, dass auch Gemeinden sich ganz schnell um sich selber drehen können. Dass Christen sich ganz schnell um sich selber drehen können. Wie geht's mir denn? Wie geht man mit mir um? Berücksichtigt man mich auch richtig? Schätzt man mich auch richtig wert? Geht man achtsam mit mir um? Das kann eine Selbstumkreisung werden. Und links und rechts sehen wir zerstörte Verhältnisse und es bringt uns nicht mehr an die Arbeit. Dann sagt dieser Perserkönig, dann änder du es doch. Und nun merkt Nehemia, hier steht jetzt alles auf Grün. Ich soll eigentlich derjenige sein, der jetzt den ersten Schritt zum Wiederaufbau tut. Und dann kämpft er mit sich. Und ich denke, das kennen manche von uns. Mitarbeit, mehr Verantwortung. Und das wissen wir ja auch. Der, der mehr Verantwortung übernimmt, bekommt auch mehr Feuer, bekommt auch mehr Kritik. Will ich das neben Beruf, neben Familie, neben anderen Herausforderungen, jetzt auch noch Verantwortung, mehr Verantwortung in der Gemeinde, inklusive mehr Kritik, mehr Widerspruch, mehr Schwierigkeiten. Er muss abwägen, will ich mich einlassen auf diesen konkret mir gezeigten Auftrag von Gott her? Und er sagt dazu ja. Der König unterstützt ihn noch und sagt, ich gebe dir Empfehlungsschreiben mit für die Statthalter um Jerusalem herum. Die sollen dir helfen, die sollen dich unterstützen. Und dann zieht er tatsächlich los. Das Erste, was er macht, er analysiert die zerstörten Zustände. Manchmal gibt es in Gemeinden so diesen Trend, wir müssen nur beten. Und die Analyse, das ist etwas ganz anderes. Bei Nehemia merke ich, beides kommt zusammen. Der strengt seinen Kopf an, den er ja auch von Gott bekommen hat, um zu überlegen, was ist jetzt aufbaumäßig zu tun. Er muss es strukturieren, er muss analysieren. Das habt ihr hier erlebt, wie sowas mit Aufbau geht, dass man da strukturieren muss. Begabte Leute sollen an den richtigen Stellen arbeiten. Und dass euch das so wunderbar hier gelungen ist, zeigt ja, dass die richtig gut begabten Leute auch an den richtigen Stellen gearbeitet haben. Analyse und Gebet. Meinen Kopf anstrengen mit meinen ganz menschlichen, mathematischen und wie auch immer gearteten Möglichkeiten und mächtig zu beten. Und immer mächtig auch zu wissen, wenn Gott nicht das Haus baut, dann können wir uns noch so abrackern, dann wird nicht viel passieren. Aber kaum ist Nehemia in Jerusalem angekommen, um zu analysieren, da merken die Leute, hier bewegt sich jetzt etwas. Die Leute, die da schon wohnen, eher dahin vegetieren, sie merken, es kommt etwas in Bewegung und sie wollen wissen, Nehemia, was hast du denn vor? Willst du dich hier bereichern, du aus dem Osten? Willst du dich hier verewigen? Was hast du eigentlich vor? Was ist deine Motivation? Und die Leute vermuten erstmal Habsucht, Machtgebaden oder sonst was. Und dann erzählt er seine Geschichte. Und da kommt immer wieder vor, dass er sagt und schildert, wie die gnädige Hand Gottes über ihm war und ihn geführt hat. Und das bewegt die Leute. Und erweckt in ihnen Sehnsucht. Liebe Freunde, ich glaube, dass wir Sehnsucht brauchen. Dass wir eine konkrete Vorstellung brauchen, was es bedeutet, wenn Menschen in der Gemeinschaft mit Gott stehen und sich die Früchte des Lebens in der Nachfolge auswirken. In meiner allerengsten Umgebung und weit darüber hinaus. Ich glaube, dass wir eine Vision brauchen und dass wir diese Sehnsucht brauchen. Und das schafft Nehemia, indem er sagt, so hat Gott mich geführt, mich nicht mehr abzufinden mit dem, was zerstört ist, sondern den ersten Schritt zum Wiederaufbau zu tun und zu gehen. Es gibt diese wunderbare Geschichte, wenn du mit deinen Leuten ein Schiff bauen willst, dann erzähl denen nicht so viel vom Schiffbau, vom Plankenbiegen, vom Segelnähen, von Navigation. Das sind super wichtige Themen. Aber wenn du mit deinen Leuten ein Schiff bauen willst, dann weck in ihnen die Sehnsucht auf das Meer. Liebe Freunde, ich glaube, dass die Bauleute unter euch, die überlegt haben, müssen wir nicht neu bauen, dass die Motivation dahinter stand, wir wollen einen großen Raum haben, damit Menschen hier Wort Gottes hören, damit Menschen hier das Evangelium vernehmen können, damit Menschen eine Heimat haben. Das steht dahinter. Sehnsucht wecken. Und dann passiert etwas, was Nehemia nicht in der Hand hatte und was wir auch nur ganz selten in der Hand haben, nämlich, dass die Leute in Jerusalem sagen, auf, lass uns bauen. Auf, lass uns bauen, lass uns loslegen. Der Spirit bringt die Leute an die Arbeit. Diese Vorstellung, wir werden das umsetzen, was Gott in seinen Verheißungen schon hineingelegt hat. Wir bauen den Tempel neu auf, wir bauen die Mauer wieder auf, wir schaffen Identität, wir schaffen Hoffnung, weil wir dazu beauftragt sind. Wir schaffen Glauben an die Zukunft, weil wir dazu beauftragt sind. Und dann legen sie los, gabenorientiert tatsächlich, Frauen und Männer an verschiedenen Abschnitten der Mauer. Kaum legen sie los, gibt es auch schon die Widerstände. Widerstände von innen und von außen. Es gibt die Leute aus Tekoa, die vornehmen Leute aus Tekoa, die auch zum jüdischen Volk gehören. Und da steht in der Bibel, die vornehmen Leute aus Tekoa, sie beugten ihren Nacken nicht. Also sie machten nicht mit, sie bückten sich nicht nach den Steinen, sie wollten nicht mitarbeiten, aber sie erleben auch nicht die Wirkungen des Aufbruchs. Sie erleben auch nicht die Freude der Bauarbeiter, als sie es doch noch vor Sonnenuntergang geschafft haben, das Südtor einzuhängen. Sie erleben nicht, wie sie dann abends bei Nehemia sitzen und feiern und trinken den Wein. Es wird sogar angegeben, wie viele Hektoliter das waren. Wie viele Ochsen da durchs Feuer gingen. Man hat richtig gefeiert. Das haben sie nicht miterlebt, die vornehmen Leute, die sich vornehm zurückhalten beim Wiederaufbau. Die vielleicht ganz kritisch sind. Vieles in Frage stellen. Ja, und diese Mauer da soll halten. Ist ein bisschen billig. Und trotzdem geht's weiter. Und Menschen feinden Nehemia an und sagen, hey, du hast gar nichts Gutes vor. Und ich finde es erstaunlich, wie er mit dieser Kritik umgeht, mit diesen Niederschlägen, mit diesen Tiefschlägen. Er geht damit zu Gott, betet und ihm wird klar, geh das jetzt nicht an, diese Widerstände, beschäftige dich nicht damit, sondern bleib hart am Ziel. Es gibt Wichtigeres, als sich nur noch mit den Troublemakern zu beschäftigen. Es ist die Vision und nicht nur die Kritik. Es ist die Sehnsucht und nicht nur der Widerstand. Konzentriere dich auf den Fortgang des Aufbaus. Und das macht er. Und nach 52 Tagen steht die Mauer. Und Nehemia denkt, jetzt geht's zurück nach Susa in die Sommerresidenz. In Susa steht dein Haus, in Susa geht's dir gut, in Susa geht's in Rente. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und dann passiert etwas, was er eben nicht auf dem Plan hat. Ich habe den Eindruck, dass Gott manchmal seine Aufträge nicht schön einpackt. Mehr Verantwortung, mehr Arbeit, Widerstände. Er könnte es ein bisschen besser einpacken, finde ich. Das nicht so sehr an Mitarbeit dranhängen. Aber tatsächlich, er packt es nicht so schön ein. Aber wenn wir es genauso machen wie Nehemia und das, was als Auftrag uns mitgegeben, vorgegeben wird, auspacken, dass wir ganz überrascht sein werden, was er da eingepackt hat. Nämlich, dass die Leute von sich aus zu Nehemia kommen und sagen, wir wollen nicht nur Mauererneuerung, wir wollen Herzenserneuerung. Wir wollen nicht nur neue Steine, sondern neue Herzen. Lies uns gemeinsam mit Esra aus dem Gesetz vor. Wir wollen die Maßstäbe Gottes wieder hören. Wir wollen wissen, was Gottes Wille ist. Wir wollen wissen und erfahren, was Gott mit uns vorhat. Danach wollen wir uns ausrichten. Und es passiert das, was neutestamentlich so ausgedrückt wird: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Das haben sie wieder neu kapiert und verstanden. Herzenserneuerung. Damit hatte Nehemia nicht gerechnet. Und trotzdem hat er ausgepackt und sich an die Arbeit gegeben. Und diese Traufel hier, die mag dafür stehen, dass es tatsächlich um Arbeit geht. Herzenserneuerung. Und am Ende des Maueraufbaus steht Nehemia auf der Stadtmauer und schaut sich das Ganze an und denkt, Mensch, wie hat das angefangen? Eigentlich recht traurig, mit dem Leiden, mit dem Heulen, mit dem Beten, mit der Überlegung, lasse ich mich auf den Auftrag Gottes ein, mit diesem Zweifel, werden die Leute sich denn anstecken lassen, werden sie mitbauen, werden sie mitarbeiten, wird die Sehnsucht greifen? Wird die Vision mobilisieren oder werde ich alleine da stehen? Und wie viele Widerstände, wie viele Schwierigkeiten da noch einmal an ihm vorbeiziehen. Aber dann dieser Wunsch nach Herzenserneuerung. Wir wollen Gottes Wort hören, wir wollen seinen Willen umsetzen. Das war es wirklich wert. Mit dir will Gott weiterbauen. Mit dir will Gott weiterbauen. Und noch eingewickelt in dieses nicht so attraktive Geschenk, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Störe uns, Herr, betet hier jemand. Störe uns, Herr, wenn wir zu sehr zufrieden sind, wenn unsere Träume wahr geworden sind, weil wir zu klein geträumt haben. Wenn wir sicher angekommen sind, weil wir immer nahe an der Küste gesegelt sind. Störe uns, Herr, wenn wir in all dem Überfluss unseres Besitzes unseren Durst für das Wasser des Lebens verloren haben. Wenn wir verliebt in das Leben aufgehört haben, von der Ewigkeit zu träumen. Wenn wir bemüht, eine neue Erde aufzubauen, zugelassen haben, dass unsere Vision von einem neuen Himmel verblasste. Störe uns, Herr, damit wir mutig wagen, auf die weiten Wasser zu segeln, wo uns Stürme deine Herrschaft zeigen, wo wir kein Land mehr sehen und die Sterne finden. Wir bitten dich, dass du den Horizont unserer Hoffnung erweiterst und uns in die Zukunft bringst, in Kraft, Mut, Hoffnung und Liebe. So störe uns, Herr. Und ich wünsche euch, dass ihr eine Gemeinde bleibt, die sich stören lässt, und zwar senkrecht von oben. Von dem Herrn, der mit euch ist. Von dem Herrn, dem ihr signalisiert habt, ja, wir wollen dir dienen. Das Beste dir geben, haben die Kinder gesungen. Das Beste dir geben. Das ist Vertrauen. Das ist Glauben. Und das wird euch auf jeden Fall an die Arbeit bringen. Und ihr werdet überrascht sein, was Gott eingewickelt hat in seine Aufträge, der für dich ganz anders aussehen kann als bei mir. Aber wichtig ist, dass du es angehst. Das ganze Mauerbauprojekt endet damit, dass sie feiern. Und da steht etwas, was das deutsche Gesundheitsamt wahrscheinlich nicht so gerne hören wird, nämlich: esst das Fette und trinkt das Süße. Das wird heute Mittag hier auch passieren, hoffe ich. Ihr habt allen Grund zu feiern und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Feiern. Ich wünsche euch ganz viele Erfahrungen hier im neuen Haus und lasst euch weiter stören, um mitzuerleben, wie Menschenherzen erneuert werden. Amen.